Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chalo Indien, der Podcast rund um Indien und um das Reisen in Indien. Heute möchte ich einmal von der Themenreihe Reiseziele Indiens abweichen, um euch ein kleines Update von mir zu geben und aber natürlich auch von meinen Reisen. Einfach damit ihr auch etwas mehr von der Person hinter der Stimme zum Podcast erfahrt, also von mir, aber natürlich auch, um euch etwas neugierig zu machen auf die kommenden Reisen. Ich selbst bin auch schon ganz aufgeregt, weil mit den Sommermonaten sich natürlich auch ganz spezielle Reiseziele und Reiseformate in Indien ergeben. Und tatsächlich haben wir ein paar sehr, sehr schöne, garantierte Gruppenreisen, die ich euch heute unbedingt auch vorstellen möchte. Erst einmal aber zu mir. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt, dass ich ja eine größere OP im Januar hatte, bei der auch etwas schief gegangen ist. Die OP-Wunde hatte sich entzündet, sodass es eine Notfall-Nach-OP gegeben hat, was ja dazu geführt hat, dass ich mehrere Wochen im Bett verbracht hatte und dann aber tatsächlich schon Anfang März wieder nach Indien gereist bin, um dort eine Ayurveda-Yoga-Ashram-Reise zu begleiten. Glücklicherweise stand mir da ja mein Yoga-Lehrer nur dabei, mit dem ich dann zusammen die Yogastunden unterrichten konnte und auch selbst ganz viel von den Yogastunden profitiert hatte hinsichtlich meiner Verletzung und auch meiner Genesung. Darüber hinaus habe ich dann auch einige ayurvedische Anwendungen in Anspruch genommen und muss sagen, dass die so den Start meines Heilungsprozesses tatsächlich ausgemacht haben. Ich bin wieder sehr schön in Bewegung gekommen, vor allem hinsichtlich meines Bewegungsspielraums, habe dann nach der Reise, als ich zurück nach Shimla, meinem Zuhause im Himalaya gekommen bin, auch wieder langsam angefangen mit Fahrradfahren, kleinere Joggingrunden unternommen, beziehungsweise eher schnellere Spaziergänge, viel Yoga gemacht, um so mir es dann immer besser gehen zu lassen. Es war eine sehr lange Zeit, in der ich nicht in Shimla gewesen bin. Hier in Shimla lebe ich zusammen mit meinem Freund. Mein Freund ist Inder. Er selbst führt einen Fahrradladen, den er erst vor 2-3 Jahren gegründet hat und ist da mit seinem Unternehmen natürlich auch ganz gut im Einsatz, hat sehr viel zu tun. Und ich wiederum nach der Corona-Zeit hatte gut zu tun, dass meine Indienreisen im letzten Jahr wieder anlaufen bzw. angelaufen sind und habe auch sehr, sehr viele Reisen begleitet. Und es waren wirklich einige Monate, in denen ich eigentlich nur unterwegs war bzw. dann ja auch zu Hause aufgrund der OP, sodass es ja erst nach einer sehr langen Zeit gewesen ist, dass ich wieder nach Shimla gekommen bin. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann nach nur 3 Wochen entschieden, schon wieder abzureisen, weil mich nämlich ein bhutanischer Reiseveranstalter, den ich auf der ITB getroffen habe. Die ITB ist die größte internationale Reisemesse, die eigentlich jedes Jahr in Berlin stattfindet. Sie hatte in diesem Jahr im März, Anfang März, zum ersten Mal seit Corona wieder stattgefunden. Und da habe ich eben diesen bhutanischen Reiseveranstalter getroffen, der mich nach Bhutan eingeladen hat. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr etwas von Bhutan wisst. Bhutan ist ein winziger Himalaya-Staat, ein kleines Königreich, das eingeschlossen ist von Indien und von China. Es heißt, dort leben die glücklichsten Menschen der Welt, weil sich die Politik dort tatsächlich zum Ziel gemacht hat, eher auf das Bruttoinlandsglück sich zu fokussieren. Und eine weitere Besonderheit dieses Staates ist, dass die Einreisebeschränkungen darin liegen, dass man pro Tag eine Gebühr von $200 zahlen muss, einfach nur um als Tourist im Land zu sein, um dort zu reisen. Und da wollte ich mir natürlich diese Möglichkeit nicht nehmen lassen, wenn ich schon mal eingeladen worden bin und der Reiseveranstalter hat tatsächlich sogar meine tägliche Gebühr gezahlt, dann nicht ins Land zu gehen, obwohl ich sagen muss, dass ich so ein bisschen eine Reisefaulheit eingestellt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht einige von euch, die wirklich über mehrere Monate unterwegs sind oder vielleicht schon mal eine Weltreise gemacht haben. Irgendwann möchte man einfach auch nur mal an einem Ort sein oder vielleicht auch sowas wie Alltag. Und für mich ist es natürlich eigentlich auch immer wichtig, ein bisschen Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Beziehungsweise, wenn ich selbst unterwegs bin, so sehr wie ich das Reisen auch liebe, fallen natürlich Arbeiten unter dem Tisch, die eigentlich zu der Führung meines Unternehmens dazugehören. Was dann nämlich immer passiert ist, dass ich mir viel Zeit freischaufeln muss und somit immer noch viel intensiver dann arbeite, wenn ich einmal nicht unterwegs bin. Und das ist natürlich auch kein Zustand auf Dauer, aber der darf jetzt noch mal so stattfinden. Und mein Freund hat mich dazu auch ermutigt, diese Reise zu machen, weil wie oft wird man schon mal nach Bhutan eingeladen. Und im Anschluss von Bhutan hatte ich mir dann vorgenommen, das auch gleich noch mit einer Trekkingtour in Sikkim zu verbinden. Sikkim ist der kleinste Staat Indiens und es ist auch ein Himalaya-Staat, grenzt direkt nach Bhutan, grenzt direkt an Bhutan an und ich selbst bin tatsächlich noch nie selbst dort gewesen. Und das mag euch vielleicht als komisch erscheinen, wo ich ja schon 13 Jahre in Indien lebe, aber tatsächlich ist Indien einfach so groß, so vielfältig, es ist ein Subkontinent, dass man eigentlich gar nicht überall gewesen sein kann. Und dann kommt natürlich hinzu, dass wenn ich meine Reisen begleite, ich auch oft an den gleichen Orten bin und erstmal so die Reiseziele mit meinen Reisenden mache, die am üblichsten sind und die meine Gäste natürlich auch interessieren. Wie auch immer, ich denke, dass Sikkim eine ganz tolle Reisedestination ist und sie stand schon sehr lange auf meiner Liste. Und weil ich in Bhutan, einer Himalaya-Region, keine Trekkingtour machen würde, habe ich gedacht, na, das muss ich aber unbedingt mit einer Trekkingtour verbinden. Und in Sikkim gibt es den berühmten Götschela-Trek. Der Götschela-Trek ist deshalb so besonders, weil es zu dem Fuße des Kanchenjungas führt. Der Kanchenjunga ist mit über 8500 Metern der dritthöchste Berg der Welt und der höchste Berg Indiens und er befindet sich genau an der Grenze von Indien zu Nepal. Und tatsächlich ist das so, dass er mittlerweile ein sehr beliebter Trek ist, einfach unter Indern. Seit Corona hat das Reisen, die Reiselust der Inder auch im eigenen Land extrem zugenommen und mit 1,4 Milliarden Indern kann man sich vorstellen, wenn sich nur ein ganz kleiner Teil für das Reisen interessiert, dass das immer noch eine große Zahl ist. Und somit hatte ich etwas Bammel vorab der Trekkingtour und habe mich schon auf sehr große und viele Reisegruppen eingestellt und muss dann aber gestehen, dass der Trek einfach fantastisch gewesen ist. Ich Glück hatte, ich war nur in einer kleinen Reisegruppe, auch mit einem von einem lokalen Partner von mir organisiert Und diese Trekkingtour war einfach gigantisch. Und ich habe mich natürlich umso mehr gefreut, diese Trekkingtour auch machen zu können. Einfach ja vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich ja erst vor 3 Monaten operiert worden bin und dann auch noch solche Komplikationen hatte und jetzt auch schon wieder auf bis 4500 Meter unterwegs sein kann, in hoher Höhe und über mehrere Stunden am Tag. Ja, ich schaffe, mich zu bewegen. Ich werde ganz, ganz sicher auch eine Podcast-Folge zu Bhutan machen. Und über Sikkim habe ich tatsächlich die Folge bezüglich Reiseziele Indiens schon aufgenommen. Die müsste also auch in ein paar Wochen erscheinen. Da könnt ihr euch schon mal drüber freuen. Und dazu erzähle ich euch auch noch etwas Genaueres zum Göcela Pass Trek. Aber es ist auf jeden Fall eine Trekking-Tour, die ich unbedingt empfehlen kann. Und nochmal nur ganz zum Schluss. Ich bin eine sehr geübte Trekkerin. Ich habe tatsächlich die Anfänge meiner Indienzeit in dem Bergort Manali verbracht. Der liegt im westlichen Himalaya und habe da unzählige Trekkingtouren kennenlernen dürfen, sie begleitet, sie geleitet, auch viele längere Trekkingtouren. Und so war es für mich persönlich etwas ganz Besonderes, im östlichen Himalaya unterwegs zu sein. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass tatsächlich ein riesengroßer Teil des Himalayas sich in Indien befindet und im Westen, da Indien als Land sehr, sehr hoch in den Norden geht, sich dann östlich davon Nepal anschließt und davon östlich ist dann noch dieses kleine Miniland Sikkim, bevor es nach Bhutan geht. Könnt ihr ja mal einen Blick auf die Landkarte schmeißen, wenn euch das nochmal genauer interessiert. Ja, und ich bin also 3 Wochen dann wieder unterwegs gewesen. Das innerhalb von Indien zu reisen, das ist auch immer wie so eine kleine Weltreise. Also von Sikkim zurück in meinen westlichen Himalaya habe ich insgesamt 2 Tage, 2 Nächte gebraucht, relativ komprimierten Reisens. Und ich bin auch mal wieder ganz lokal gereist, was für mich als in Indien lebend und auch als Reiseveranstalterin natürlich sehr interessant ist. Also ich habe dann lokale Jeeps genommen, die man sich geteilt hat. Man saß dann zu 12 in einem Fahrzeug. Habe dann natürlich auch den Bus hoch nach Shimla wieder genommen von Delhi, von Bagdogra, den Flughafen nahe Sikkims bis nach Delhi bin ich dann tatsächlich geflogen, das muss ich gestehen. Ja, und jetzt bin ich wieder hier in Shimla im Himalaya. Es ist Ende Mai und es ist einfach das wunderbarste Wetter, um gerade im Himalaya zu sein, während es im restlichen Teil Indiens zunehmend wärmer bzw. eigentlich richtig, richtig heiß wird, sind das jetzt gerade hier im Himalaya auf über 1800, auf 2000 Meter die besten Temperaturen, die Sonne scheint. Dazu muss ich sagen, dass auch in Indien dieses Jahr irgendwie das Wetter verrückt spielt. Es regnet verhältnismäßig unglaublich viel, obwohl wir garantiert noch keinen Monsun haben, noch keine Monsunzeit. Und dadurch kühlt es auch immer mal wieder ab, was uns hier in Shimla eigentlich ganz gut tut. Aber das Wetter ist einfach sehr, sehr unberechenbar. Viele Gewitter, viele Hagelstürme, was natürlich ja der lokalen, ja, Agrarwirtschaft auch nicht unbedingt zugute kommt. Nichtsdestotrotz scheint die Sonne hier oft genug. Ich und mein Freund, wir fahren gerade viel Fahrrad. Wir versuchen auch unsere Fahrradtouren immer mehr auszudehnen. Ich bin auch wirklich froh drum, diesbezüglich immer fitter zu werden. Gleichzeitig freue ich mich darüber, dass ich eine sehr, sehr regelmäßige Yoga-Praxis habe, neben meiner täglichen Arbeit natürlich. Woran ich immer noch mit mir hadere, ist, dass ich einige Dinge nicht mache, die ich gerne machen würde. Es ist tatsächlich nicht so einfach, eine Tagesstruktur oder einen Alltag sich aufzubauen, wenn man immer nur so ein paar Wochen wieder zu Hause ist. Da bin ich immer schon ganz froh, ja, dass es irgendwie doch einen Alltag gibt zwischen dem Sport, der Arbeit und natürlich auch dem Haushalt, der in Indien doch etwas umfangreich ist. Ich würde aber unglaublich gerne mich wieder meinem Studium der Yogatherapie widmen. Ich würde gerne wieder Gitarre spielen und auch intensiv und vernünftig Hindi lernen, dass ich ja so ein bisschen umgangssprachlich kann, aber längst noch nicht so, wie ich eigentlich sprechen wollen würde. Naja, und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, manchmal ich selbst zu sein, weil ich doch sehr hohe Ansprüche an mir habe, aber da balanciert mich mein indischer Freund eigentlich ganz gut aus. Die Inder sind von Grund aus irgendwie viel, viel mehr gelassener und nehmen die Dinge auch mal so hin, wie sie sind, und sie können so besser in den Tag hineinleben. Also, wobei man sagen kann, dass es manchmal auch schön wäre, wenn es irgendwie eine Struktur ein bisschen besser geben würde oder wenn mehr vorausgedacht wird und geplant und organisiert wird. Aber irgendwie das, was wir Deutschen und ich Deutsche insbesondere vielleicht zu viel mache, machen die Inder vielleicht ein bisschen zu wenig, aber vielleicht ist das eine ganz gute Möglichkeit, dass gerade wir beide uns da ein bisschen mehr ausbalancieren können. Und ich muss sagen, das gelingt gerade mein Freund mit mir sehr, sehr gut. Ich versuche gerade ein bisschen entspannter und gelassener zu sein. Ich bin gerade auch sehr entspannt und gelassen, was meine Arbeit angeht. Es ist tatsächlich so, dass meistens April oder Mai das ein bisschen weniger mit den Anfragen ist. Natürlich müssen die zukünftigen Reisen organisiert werden. Darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen und stelle euch die schönen Reisen vor, die auf uns warten. Aber auch gerade so, was das Thema Marketing und soziale Medien und sowas angeht, da bin ich gerade ja auch ein bisschen entspannter. Ja, und wenn euch das Thema indischer Haushalt etwas interessiert, es ist einfach so, dass es in Indien grundsätzlich immer noch sehr, sehr wenig Fertigprodukte gibt, oder es gibt auch nicht so die Kultur von kalten Essen, also dass wir einfach irgendwie Brot mit Belag essen, sondern es darf einfach dreimal täglich im Prinzip gekocht werden mit ganz frischen Zutaten, und dann läuft man zum nächsten Gemüseladen oder Tante-Emma-Laden, da stellt man sich erstmal an und macht den täglichen Einkauf, und dann darf jeden Tag frisch gekocht werden. Dann ist es so, dass hier, wo wir leben, wir haben eine sehr, sehr schöne Wohnung, aber es ist irgendwie viel, viel staubiger gefühlt als in Deutschland. Es muss also auch immer wieder sauber gemacht werden. Dann habe ich, das darf ich mit Stolz verkünden, wir haben eine Waschmaschine, die hatten wir ganz, ganz lange nicht. Aber es ist nur eine semi-automatische Waschmaschine. Das heißt, es wird erst gewaschen, dann wird alles in den anderen Container verfrachtet und wird geschleudert. Also es nimmt alles so ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, was aber auch in Ordnung ist. Es tut ja auch einfach gut, etwas zu entschleunigen, beziehungsweise hilft mir der Haushalt auch, Dinge so ein bisschen bewusster zu machen. Ich übe dann einfach Karma-Yoga, ganz im Moment zu sein. Was mich sehr freut, ist, dass wir tatsächlich jetzt erst am Montag eine kleine Aktion mit den Kindern hatten, die von einer gemeinnützigen lokalen Organisation hier in Shimla unterstützt werden. Das sind Kinder von einem benachteiligten sozialen Hintergrund, die aus Immigrantenfamilien von anderen Staaten Indiens, ärmeren Staaten Indiens, die sich hier niedergelassen haben. Und mit meinem Freund, der den Fahrradladen führt, und ein paar anderen Freunden haben wir einen kleinen Fahrradworkshop organisiert. Viele Kinder können nicht Fahrrad fahren, und wir haben ihnen die Fahrräder vorgestellt, haben mit ihnen geübt, ein paar Spiele gespielt, und das führt nicht nur zur Freude der Kinder natürlich, es führt auch auf unserer Seite zu einer großen Freude, und da bin ich euch immer sehr dankbar. Einige spenden ab und an, und mit diesen Spendengeldern können wir dann auch so eine Aktion organisieren. Es gab zum Abschluss ein großes, leckeres Mittagessen, und wir haben den Tag zusammen alle sehr, sehr genossen. Ja, und ansonsten, was man jetzt gerade so in Shimla macht, neben dem Fahrradfahren und dem Yoga von meiner Seite: wir haben einen Freund getroffen, der hier ein Camp leitet, mit dem zusammen gegrillt. und werden jetzt am Sonntag eine größere Fahrradtour unternehmen. Mein Freund fischt leidenschaftlich gerne und ja, die Jungs werden dann fischen. Ich mache dann vielleicht ein bisschen Yoga in dem Tal und dann kommen wir auch wieder zurück. Ja, meine nächste größere Tour, oder was heißt größere Tour, eigentlich eine sehr kleine Tour. Am 7. Juni begleite ich eine Reisende auf eine 6-tägige Trekking-Tour. Es sind eigentlich 5 Tage, der 6. Tag ist ein Transfertag von Shimla. Wir überqueren den 4600 Meter hohen Rupin-Pass, der in das Sangla-Tal führt. Und darauf freue ich mich sehr. Ich kenne diesen Trek nicht selbst auch noch nicht und ich nutze das so ein bisschen als Erkundungstour, während ich die Reisende begleite. Und wer ganz spontan Lust hat oder wer sich das gerade anhört und selbst in Indien ist und noch Lust auf eine Trekkingtour hat, es geht am 7. Juni von Shimla los und ihr könnt euch sehr gerne anschließen. Der Trek endet am 12. Juni im Sangla-Tal und wenn ihr teilnehmen möchtet, kontaktiert mich einfach, dann gebe ich euch natürlich mehr Informationen. Das Sangla-Tal ist ein kleines Seitental von Kinnor, alles im Himachal Pradesh gelegen und es ist übrigens ein Yoga-Trek, das heißt, ich gebe auch morgens und abends noch Yoga-Unterricht. Und dann habe ich erstmal über einen Monat noch Pause und freue mich dann auf eine ganz, ganz besondere Reise, die ich tatsächlich auf Wunsch meiner Mutter und ihrer Freundin kreiert habe. Die beiden sind schon mehrfach in Indien gewesen und wollten unbedingt im Juli in den Sommerferien nach Indien kommen. Die beiden sind nämlich auf die Ferien angewiesen, sie sind beide Lehrer. Und ich wollte ihnen eigentlich davon abraten, weil Juli, August ist einfach Regenzeit in Indien bis auf die Region im hohen Himalaya. Und was macht man im hohen Himalaya? Man geht trekken. Und ich weiß von meiner Mutter, die ist jetzt ja auch schon, naja, so Ende 50, sie ist eigentlich ganz fit und sie wandert auch gerne, aber sie hat so ein bisschen mit der Höhe zu tun und möchte sich auch nicht unnötig groß anstrengen. Also was würde ich mit den beiden machen? Aber tatsächlich habe ich dann doch eine sehr, sehr schöne Reise kreiert, wie ich finde, und eine sehr schöne und passende Reise. Wir werden nämlich erst nach Kaschmir reisen. Kaschmir galt viele Jahre als unsicher aufgrund der Aufstände, die es hin und wieder gibt. In Kaschmir herrschen Konflikte. Kaschmir selbst wünscht sich eigentlich die Unabhängigkeit von Indien und wird ab und an auch mal von Pakistan unterstützt. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, wie die Situation ist. Momentan sieht die Situation sehr gut aus. Und Kaschmir gilt so als Juwel des Himalayas. Unglaublich schön. Ich muss gestehen, ich bin auch selbst noch nicht da gewesen. Also ich bin auch ein bisschen clever, diese Reise zu organisieren. Und wir werden dann erst einmal für 2 Tage in Srinagar, der Hauptstadt Kaschmirs, sein, dort auf einem Hausboot auf dem Dalsee leben und uns die Stadt angucken, ein bisschen shoppen gehen, die Gärten besichtigen. Kaschmir ist ja sehr muslimisch geprägt und dementsprechend kulturell auch noch so ein bisschen anders. Dann werden wir eine 3-tägige Yoga-Trekking-Tour machen zum Gangabai-See auf maximal 3600 Meter, also auch gar nicht so hoch, mit 2 Übernachtungen im Zelt. Werden nach der Trekking-Tour in einem Homestay in einem Dorf in Kaschmir sein, um so auch ein bisschen mehr was von der Lebensweise der Menschen kennenzulernen, der Kultur. Und uns dann über 2 Tage, über die Fahrt nach Kargil, Richtung Ladakh Leh bewegen. Und das ist auch das Spannende an der Reise, also diese ganz 2 unterschiedlichen Kulturen, Regionen, sowohl landschaftlich als auch von den Menschen, also erst dieses grüne, saftige, muslimisch geprägte Kaschmir und dann in die trockene Hochgebirgswüste des buddhistisch geprägten Ladakhs. Die beiden Nachbarn und doch so unterschiedlich. Und in Ladakh machen wir eine 2-tägige sanfte Wanderung mit Homestay-Übernachtung, um auch dort die Tradition und die Lebensweise der Menschen kennenzulernen. Und wir werden an einem 3-tägigen buddhistischen Meditationsseminar teilnehmen, das von dem Habodi-Institut geleitet wird. Und so ist das eine sehr, sehr schöne Meditations- und Yoga-Reise geworden, um gleichzeitig aber auch viel von der Kultur des Himalayas, des trockenen Himalayas, so will ich hoffen, kennenzulernen. Und auch hier dürft ihr euch gerne noch anschließen. Die Reise startet am 14. Juli mit dem Flug von Deutschland oder von wo auch immer ihr anreisen möchtet nach Delhi und sie endet am 29. Juli. Und wer mag, kann, wie die Freundin meiner Mutter, dann noch eine Anschlussreise machen. Sie wird für über 2 Wochen hinab nach Kerala fliegen, um da eine Ayurveda-Kur zu machen. Die Monsunzeit, die Regenzeit, gilt als besonders reinigend und ideal für eine Ayurveda-Kur. Und das Gute ist, es ist Nebensaison, dadurch ist das alles auch nochmal günstiger. Also wenn ihr mit dem Gedanken einer Ayurveda-Kur spielt, bieten sich tatsächlich die Monsunmonate Juli, August sehr, sehr gut dafür an. Kommt gerne diesbezüglich auf mich zurück. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ob das in einer Klinik gemacht werden soll oder in einem Resort. Parallel zu dieser Reise führt mein Freund eine sehr sportliche Fahrrad-Mountainbike-Tour durch Sanskar. Sanskar ist eine Region, die erst vor kurzem per Straße aufgemacht hat. Früher war das eine 28-tägige Trekkingtour. Jetzt ist es eine teils gut ausgebaute Straße, teils Skipiste, auch über mehrere hohe Bergpässe, die parallel zum berühmten Manali Leh Highway führt. Die Fahrradtour startet also auch in Manali, im grünen Kullu-Tal, und geht dann durch die trockene Hochgebirgswüste, also auch wieder aus der Monsunregion heraus. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass über die hohen Bergpässe die Monsunregen einfach nicht mehr gehen. Und ja, führt dann bis nach Leh. Es ist also eine Paralleltour zur sehr beliebten Manali Leh-Strecke, die aber dementsprechend auch schon ganz schön gut gefüllt ist mit anderen Fahrradfahrern. Und ja, nur mein Freund und bisher ein weiterer Teilnehmer nehmen an dieser Sanskar-Expedition per Fahrrad teil. Und auch hier darf sich gerne angeschlossen werden. Also wer fit auf dem Fahrrad unterwegs ist, die Herausforderung liebt, gerne mal über so einen 5000 Meter hohen Bergpass fährt, im Zelt schläft und ihm das nichts ausmacht, so ein bisschen auch auf Abenteuer aus ist. Ich muss zugeben, das ist das erste Mal, dass wir diese Tour so organisieren, das heißt ein bisschen Flexibilität ist auch gefragt, ein bisschen Offenheit, aber auch das macht ja das Reisen aus. Und dieser Teilnehmer wird im Anschluss an Leh auch noch in das Nubratal weiterfahren. Das Nubratal ist ein kleines Nebental in Ladakh, ein bisschen andere Kultur und da geht es auch nochmal über 2 Pässe. Also wer diese Herausforderung, wer interessant findet, der kann sich das merken und sich auch bei mir melden. 15. Juli geht es los. Und ja, entweder dann in 2 Wochen oder mit der Anschlussreise sind das dann noch ein paar Tage mehr. Da sind wir ganz flexibel. Parallel dazu gibt es zudem eine Motorradreise, die in Shimla startet, durch die Region Kinon Spiti bis nach Leh führt. Das ist unsere längste Motorradreise, die wir haben und sehr, sehr interessant, weil die sowohl die bevölkerten Bergregionen mitnimmt, also man kriegt viel vom Leben der Menschen mit, man fährt durch viele Dörfer, aber dann eben auch über den Manali Leh Highway, wo ja über 300 Kilometer überhaupt keine Zivilisation ist, viele Bergpässe, viele Seen, es wird ein Abstecher auch hier über das Nubratal gemacht. Und eine sehr besondere Fahrradreise. Auch diese Reise startet am 14. Juli. Wir haben also 3 ganz spannende Reisen, die alle parallel irgendwie verlaufen. Grundsätzlich ist das so, dass Juli und August ideal für unsere Himalaya-Motorradreisen sind. Und wer dazu noch spontan Lust hat, kann sich auch melden. Es kommen immer noch ganz spontan Gruppen auch zusammen. Beziehungsweise kann das auch als Individualreise organisiert werden. Was ich auch als Individualreise organisiert habe, ist für eine einzelne Teilnehmerin eine dreiwöchige Reise, die in Leh Ladakh startet, dort mit einem Kulturprogramm und einem sanften dreitägigen Homestay-Track. Man trekt dann von Dorf zu Dorf, ganz sanft, ganz langsam. Sie macht dann ein Ashram-Retreat in Rishikesh für eine Woche nach Leh Ladakh, fliegt also hinab mit viel Ayurveda, um dann anschließend nach Rajasthan zu bereisen. Die Reise geht vom 10. August bis zum 9. September und sie würde sich sehr über Begleitung freuen, auch wenn irgendwie nur für einen Teil der Reise sie begleitet wird, das ist alles möglich. Also wer sagt, ja, vielleicht die Ladakh und das Ashram oder Ashram und Rajasthan oder nur Rajasthan, wenn euch die Reise interessiert, auch hier bitte bei mir melden, ich schicke euch dann das vollständige Programm. Ansonsten haben wir noch zwei spannende Fahrradreisen. Das wäre zum einen ab dem 19. August die berühmte Manali Leh Highway Tour. Auch hier darf sich unbedingt noch angeschlossen werden. Das sind 16 Tage. Die Reise geht bis zum 3. September. Auch hier fahren wir über 5 hohe Bergpässe. Wir campen unterwegs. Es ist eine tolle, abwechslungsreiche Route. Und im Anschluss daran, also ab dem 4. September, haben wir eine 20-tägige Fahrradreise. Das ist ein Rundkurs, der in Shimla startet, durch die bevölkerten Regionen Kinnor und Spiti fährt. Und was ich mit bevölkert meine, ist, da gibt es ganz viele kleine Bergdörfer, die wir dann kennenlernen, dort auch in richtigen Unterkünften untergebracht sind. Wer das vielleicht bevorzugt, zum Zelt. Und wir enden dann in Manali. Man bekommt ganz, ganz viel von der buddhistischen Kultur mit. Wir werden Klöster besuchen. Wir werden in Homestays sein, mit lokalen Familien zusammen essen und ja, einen tollen kulturellen und aber auch religiösen Eindruck bekommen. Die Fahrradherausforderung besteht auch darin, dass wir auf hoher Höhe sind. Das ist übrigens bei fast allen Touren, die ich jetzt gerade beschrieben habe, also alle Fahrradtouren, die Motorradtouren, die ich genannt habe, auch die Sonderreise mit dem Yoga-Track und dem buddhistischen Meditationsretreat, wir befinden uns immer über 3000 Meter Höhe, die Pässe gehen bis über 5000 Meter Höhe, das sind natürlich sportliche Herausforderungen, beziehungsweise wir müssen uns auch immer alle akklimatisieren, unsere Reisen sind aber so ausgelegt, dass wir uns dabei auch akklimatisieren können. Und es ist einfach so, dass diese Himalaya-Region bestehend aus Himachal Pradesh mit Kinnor, Spiti und Lahore, sowohl Zanskar Ladakh und Kaschmir einfach in den Monaten Juli und August perfekt geeignet sind, um dort zu sein. Es ist eine trockene Hochgebirgsgegend, die sonst im restlichen Jahr von einer sehr dicken Schneeschicht bedeckt ist oder es über minus oder unter minus 20 Grad Temperaturen gibt. Und nur für wenige Monate im Jahr ist diese Region überhaupt offen und bietet uns den Vorteil, dass sie vom Monsunregen nicht betroffen ist. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust bekommen auf die ein oder andere Reise. Es sind doch in der Regel recht sportliche Touren, beziehungsweise mit den Motorrädern. Wer da ein bisschen affin ist, kann sich da gerne anschließen. Und dann so langsam Richtung September, Oktober, November hin haben wir natürlich auch schöne Reisen. Vielleicht darf ich das schon mal kurz erwähnen. Yoga, Ashram Retreat in Rishikesh, eine Yoga-Trekking-Tour, die sind ja immer sehr beliebt. Wir haben die Frauenreise im November, das sind 3 Wochen, mit der ich nur mit Frauen unterwegs bin. Eine Fahrradtour Ende November von Goa nach Kerala, teils an der Küste, teils durch die Western Ghats entlang, auch sehr schön. Ein Ayurveda-Retreat im Oktober in Kerala, in einer Klinik. Und ja, das ist das, was ich tatsächlich auch an meiner Arbeit so liebe. Ihr hört das schon heraus, die Reisen in Indien sind extrem vielseitig, sehr, sehr abwechslungsreich, sowohl von der Thematik, aber natürlich auch von der Reiseregion. Also Indien ist einfach ein so vielseitiges Reiseland, dass einem da eigentlich überhaupt nicht langweilig wird, beziehungsweise dass man Grund hat, auch immer wieder zu kommen, weil sich die unterschiedlichen Reisen dann auch so anfühlen, als wäre man in einem ganz anderen Land, mit einer anderen Kultur, anderen Landschaft, mit einer anderen Sprache, mit anderem Essen. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich so immer so rund ums Jahr ganz neue, ganz andere Reisen habe. Also wer jetzt noch Lust auf sportliches Himalaya-Trekking, auf sportliche Fahrradtouren, auf aufregende Motorradreisen hat oder sich bei der Yoga- und Meditationsreise im Himalaya anschließen will, ihr seid alle sehr willkommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Meldet euch gern jederzeit, falls ihr Fragen habt. Und ich freue mich und werde mich dann wieder mit der nächsten Podcast-Folge zum Thema Sikkim als Reiseregion bei euch melden. Tschüss, eure Sarah.